Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Podcast rund um solidarische Landwirtschaft, alternative Anbaumethoden, Selbstorganisation und einer nachhaltigen Entwicklung unserer Welt und Gesellschaft von unten. Heute haben wir, es lässt sich nicht vermeiden, auch einen gewissen Corona-Schwerpunkt, aber ich will nicht nur innerhalb dieses Krisengeschehens hier Podcast machen und deswegen habe ich ein hoffentlich insgesamt doch noch abwechslungsreiches Programm für euch zusammengestellt. Unter anderem geht es darum, warum Deutschland hinsichtlich der landwirtschaftlichen Produktion und der Nutzung der Flächen überhaupt kein Bioland ist, im Gegensatz zu dem Klischee, das der deutschen Gesellschaft anhaftet. Es geht auch darum, wie junge Menschen sich für einen ganz ungewöhnlichen Beruf, nämlich den einer Schäferin, begeistern können und wie da dann der Arbeits- und Lebensalltag ist. Aber klar, wir kommen nicht um Corona herum, deswegen habe ich auch zwei Beiträge mit Bezug zur aktuellen gesellschaftlichen Ausnahmesituation. Zum einen geht es um die Gartenkoop, ein solidarisch wirtschaftender Betrieb und eine Kooperative hier in Freiburg. Und auch diese muss sich auf die Bedingungen und besonderen Umstände von Corona einstellen. Und ich habe ein Interview geführt, wie das geschehen kann. Und ich habe mich letztendlich noch damit beschäftigt, wie denn der Bauernverband schon wieder versucht, notwendige Veränderungen auszubremsen. Diesmal, was ich besonders perfide finde, mit Hinweis auf die Corona-Situation, soll die schon lange fällige Gülleverordnung und die Reduktion des Nitrateintrages in Boden und Grundwasser ausgehebelt oder zumindest abgebremst werden. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Beitrag. Die Deutschen sind ja Weltmeister in Bio und Natur und Öko. Ungefähr so geht das Klischee schon lange. Wenn wir uns aber die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen anschauen, ist Deutschland EU-weit sehr weit hinten. Ganz vorne ist da Österreich, das etwa 25% seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche im Bioanbau treibt. Und wir kommen halt relativ weit hinten, irgendwie auf Platz 10 oder sowas und sind noch deutlich unter 10%. Das hat sehr viel auch mit dem Bauernverband und mit der Ausrichtung unserer Agrarindustrie zu tun. Und mein Kollege Klaus Schramm von Radio Dreieckland hat dazu einen Beitrag gemacht, den wir uns jetzt anhören.
Die Nachfrage für Bio-Lebensmittel wächst stark. Die Biolandwirtschaft hingegen hinkt hinterher. Nach wie vor wird das Wachstum der Biolandwirtschaft in Deutschland von der Parteienpolitik im Dienste der Agroindustrie behindert und gebremst. Und während in der medial geprägten öffentlichen Diskussion das Bashing der Verbraucherinnen und Verbraucher gepflegt und eine generelle Tendenz zu Geiz ist geil unterstellt wird, zeigen die statistischen Zahlen ein ganz anderes Bild der Realität. Der Markt für Bio-Lebensmittel wächst in Deutschland von Jahr zu Jahr mit enormen Steigerungsraten von mehr als 5% und erreichte im Jahr 2019 einen Umsatz von 11,97 Milliarden Euro. Von 2018 auf 2019 wuchs der Umsatz bei Bio-Lebensmitteln in Deutschland sogar um 9,7%. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Bio-Lebensmittel haben sich in Europa zwischen 2009 und 2018 verdoppelt. 2018 gaben die Däninnen und Dänen und die Schweizerinnen und Schweizer am meisten für Bio-Lebensmittel aus, nämlich 312 Euro pro Kopf. Das Wachstum der Biolandwirtschaft in Deutschland hinkt jedoch nach wie vor der Entwicklung hinterher. Im Jahr 2018 bewirtschaftete die Biolandwirtschaft 1,52 Millionen Hektar, lediglich rund 9% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands. Dies ist auch kein Wunder, da die Agrarsubventionen, die weit überwiegend über den Umweg über die EU verteilt werden, nahezu ausschließlich in die Taschen der industriellen Landwirtschaft fließen. Symptomatisch ist auch, dass die Bundesregierung weniger als 2% des gesamten Budgets für Agrarforschung in die Forschung für Biolandwirtschaft investiert. Große Chemie- und Agrokonzerne wie Bayer, der 2016 den US-amerikanischen Monsanto-Konzern, zu erinnern ist an Glyphosat, für 60 Milliarden Euro aufgekauft hat, bestimmen in Deutschland nach wie vor maßgeblich die Politik. Österreich erreichte im Jahr 2019 in der EU mit 24,7% den größten Anteil von Biolandwirtschaft an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, gefolgt von 9 weiteren Staaten, in denen die Biolandwirtschaft einen Flächenanteil von über 10% erreicht hat. In Deutschland jedoch lag der Anteil der Biolandwirtschaft auch 2019 noch unter 10%. In absoluten Zahlen liegt Spanien in der EU mit 2,4 Millionen Hektar Biolandwirtschaft an der Spitze, gefolgt von Frankreich mit 2,3 Millionen Hektar und Italien mit 2,2 Millionen Hektar. Dass der Absatzmarkt in Deutschland für einen kräftigen Zuwachs der Biolandwirtschaft vorhanden wäre, zeigen folgende Zahlen. So erreichten Bio-Eier einen Anteil von über 30% an den insgesamt in Deutschland verkauften Eiern, Biomehl einen Anteil von 26% und Milch 15%. Das größte Umsatzplus erzielten auf den deutschen Lebensmittelmarkt im Jahr 2019 Biokartoffeln, Bio-Milchrahmerzeugnisse und Biogemüse mit einem Umsatzplus von jeweils über 20%. Doch Jahr für Jahr muss ein immer größerer Anteil der in Deutschland verkauften Bio-Lebensmittel aus dem europäischen Ausland importiert werden. Diese in der Naturkostbranche seit vielen Jahren bekannte Tatsache wurde 2013 durch eine Studie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn bestätigt. Zitat: Der Hauptgrund für das Auseinanderklaffen von wachsender Nachfrage und der Anzahl der hiesigen Betriebe sowie der biologisch bebauten Landwirtschaftsflächen liegt vor allem in den Entscheidungen der verantwortlichen Politikentscheider. Insbesondere seit 2003 hat sich die Situation verschärft. Das Handelsvolumen und der Absatz von Ökoprodukten ist im Vergleich zur umgestellten Fläche und den neu hinzukommenden Betrieben etwa um den Faktor 2,5 gestiegen. Die heimische Umstellung hinkt der Entwicklung beim Absatz seit Jahren hinterher. Ende des Zitats.
When you sailed on to the sea, I pegged you as a player, a callous cad and libertine, a practiced lady slayer. Yes, you always seemed a gent, but I would never take the bait, and I ignored your every hint to come aboard as your first mate. Now you've lured me on your sleeve and launched us on a cruise for two. The tide has turned, I get your drift, I'll ride these waves with you. It was high time, I'm sidelined with you, but dang, I've been shanghaied by you, and now how I kowtow to you. Blimey, I'm stymied by you, all rosy, cuddle cozy with you, and woozy, kinda boozy from you. Though sober, I'm over the moon for you. It's more than fundamental, so tender and so gentle. Is something transcendental. We'll muster a cluster of fun in full dark, a bulwark barnum, rambunctious and anxious as one, warning till morning has come. I'll wangle a tango with you, and fashion high passion with you. When in bed, I'm head over heels for you. You break my concentration when tuned to your vibration. No time for contemplation. I'm led into temptation. Maybe it's high time I'm sidelined with you, but dang, I've been shanghaied by you. And now how I kowtow to you, my chipper skipper, blimey, whiny, sidetracked, bushwhacked, hijacked, gobsmacked, touché, you say, my guy, I sigh. Clearly, I'm dearly in love with you.
Die Corona-Krise und der Umgang damit haben die Gesellschaft, aber auch das wirtschaftliche Leben weitgehend lahmgelegt. Auch libertäre und solidarische Initiativen sind betroffen. Wir haben uns mit einem Vertreter der Gartenkorb unterhalten, um zu schauen, wie so eine basisdemokratische und solidarisch funktionierende Struktur mit den gegenwärtigen Herausforderungen umgeht.
Corona legt ja große Teile der Wirtschaft lahm. Ganz viele Bereiche können nicht so arbeiten, wie sie es unmittelbar sonst täten. Die Landwirtschaft ist ja ganz besonders betroffen. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass SaisonarbeiterInnen jetzt nicht die Grenzen passieren können, dass jetzt gerade im Frühjahr viel zu tun ist, dass es die Erdbeer- und die Spargelsaison gibt, die wahrscheinlich großenteils ausfallen wird. Das sind jetzt ganz spezielle Schwierigkeiten, die die herkömmliche Landwirtschaft hat. Uns interessiert ja vor allem die solidarische Landwirtschaft. Und da habe ich einen Vertreter nochmal der Gartenkorb Freiburg, mit dem ich auch in meinem Podcast schon Interviews gemacht habe. Erstmal hallo Luciano.
Ja, hallo.
Von der Gartenkorb, oder sprichst du in dem Fall halt mal für die Gartenkorb, die ist ja auch von dem Coronavirus und den Einschränkungen, aber auch gegebenenfalls den Bedrohungen mit betroffen. Und da mussten sicherlich auch Prozesse geändert werden, auch wenn euch jetzt nicht die polnischen Saisonarbeiterinnen so arg fehlen.
Ja, also ich glaube, wie anderen Initiativen war es auch so, dass der erste Moment viele so in so eine Art Schockstarre versetzt hat, weil sich vor unseren Augen etwas entfaltet hat, was für viele erstmal etwas total Neues ist. Und der Ausgang davon ist ja erstmal total offen. Und deshalb musste so ein Projekt wie auch wie die Gartenkorb erstmal wieder so Handlungsfähigkeit finden. Und dafür finde ich, dass wir relativ schnell auch auswerten konnten, okay, wie können wir unsere Hygienestandards irgendwie sofort irgendwie anpassen. Und auch das Herzstück unseres Projekts ist natürlich der Anbau, also das Anbauteam. Und bei uns haben die eben auch beschlossen, weiterhin zusammenzuarbeiten, also nicht in einem Schichtbetrieb, und entsprechend dann auch ihre Kontakte zu reduzieren, um auch sicher zu sein, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten dann auch weiterarbeiten können. Also sie gehen damit ein bisschen Risiko ein, aber ich vertraue erstmal, dass das jetzt gut geht. Und weil wir ja ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft sind, bei dem sich auch Mitglieder unserer Kooperative auch an diversen Aufgaben beteiligen, wie eben normalerweise Ernte, Pflegearbeiten, aber auch Aufteilung und Verteilung, dann haben wir das auch so ein bisschen überarbeitet. Zum Beispiel die Ernten werden jetzt nur noch vom Anbauteam gemacht, aber so bestimmte Pflegearbeiten und eben Aufteilung, Verteilung noch immer mit Hilfe der Mitglieder, wobei da beschlossen wurde, sowas wie einen festen Kreis an Menschen zu haben, die jetzt verbindlich das über einen gewissen Zeitraum jetzt machen. Und das scheint auch gut zu klappen, so dass wir auch bislang weiterhin unsere Gemüseproduktion und auch unsere Lieferungen aufrechterhalten haben. Und Landwirtschaft wird ja auch jetzt im offiziellen Diskurs noch immer als systemrelevant angesehen. Und unser System läuft auf jeden Fall noch immer.
Das ist erfreulich und systemrelevant, dass Landwirtschaft oder Nahrungsmittelproduktion, aber eben auch Verteilung und Logistik sicherlich, weil essen sollten wir alle, auch um gesund und widerstandsfähig zu bleiben. Und insofern, keine Frage, ist Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion wichtig. Du hast gesagt, ihr habt es relativ schnell dann euch irgendwie umorientieren können, entscheiden können. Willst du ein bisschen was zu diesen Entscheidungsprozessen sagen? Weil das ist ja jetzt auch eine Herausforderung für ganz viele Strukturen. Es ist, wie du sagst, was völlig Neues. Es gibt keine Pläne in irgendwelchen Schubladen, die gezogen werden können. Und da dann schnell handlungsfähig zu sein für eine selbstorganisierte Struktur, das ist doch, denke ich, schon gut. Und ich würde gerne so für die Hörerinnen ein bisschen deutlich machen können oder verstehen können, wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben sowohl ein Treffen live gehabt, das haben wir natürlich draußen gemacht und mit Abstand zwischen den Leuten und dann so in kleinen Gruppen wurde da weitergearbeitet. Und ungefähr ein Drittel der Leute haben per Videokonferenz oder im Internet quasi teilgenommen und da wiederum diskutiert und Input reingetragen. Und auch unser erstes Koordinationstreffen, also nach diesem größeren Treffen, wo wir die größeren Entscheidungen getroffen haben, haben wir weiterhin unsere Koordinationstreffen, die zweiwöchentlich stattfinden, jetzt erstmal wöchentlich festgelegt. Und auch da sammeln wir jetzt Erfahrung mit Videokonferenz. Und es läuft erstaunlich gut. Also ich glaube, sehr viele Zusammenhänge üben jetzt gerade mit Videokonferenz. Und da gibt es durchaus gute Techniken, wenn man auf die Moderation achtet und sich gut zuhören, also zuhört und bestimmte Tools aus dem Internet nutzt, kann man durchaus auch sehr gut da Entscheidungen treffen, ohne immer physisch präsent zu sein. Und für die Größe sozusagen unserer Gruppe, die da Entscheidungen treffen muss, hat das bislang gut funktioniert. Und wir hatten sowieso unsere Tools, wie zum Beispiel die Webseite, E-Mail-Listen, Telefon. Also bislang scheint das eigentlich ganz gut zu klappen. Ich habe jetzt keinen Zusammenbruch unserer Struktur oder so erlebt. Also im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass wir uns gegenseitig jetzt gerade unterstützen. Auch zum Beispiel an den Verteilstationen. Wir haben ja 18 Verteilpunkte und wir haben da eben sehr viele so Punkte festgelegt, auf die Leute achten müssen. Gerade beim Abholen, bei der Hygiene, dass zum Beispiel immer nur eine Person im Raum ist, dass man die Möglichkeit anbietet, eben Hände zu waschen oder Handschuhe anzuziehen oder so. Und beim Abholen des Gemüses, und das haben die meisten Verteilpunkte relativ gut umsetzen können. Und da sieht man eigentlich, dass so eine Selbstorganisation eigentlich ziemlich gut greift. Und das macht mich eigentlich auch zuversichtlich für die kommende Zeit.
Wenn ich mir das so anhöre, dann ist es anscheinend ungefährlicher, bei Gartenkorb am Verteilpunkt sein Gemüse abzuholen, als im Edeka in Gemüseabteilungen zu gehen. Das klingt ja schon mal ziemlich gut. Du hast auch die Tools erwähnt. Vielleicht ist es für manche Menschen interessant, die jetzt nicht so viele Mitglieder vielleicht haben, die in sowas gut und gewieft sind. Wo finden denn Menschen Hinweise? Was kann da benutzt werden? Wie kann das gemacht werden? Wir so von der bisschen emanzipatorisch linken Szene wollen ja vielleicht auch nicht nur auf Microsoft-Produkte oder sowas ausweichen. Hast du da irgendwie einen Hinweis?
Es geht. Ich bin selber auch ein bisschen am Entdecken. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit Jitsi eine App gefunden, die eigentlich auch nicht schlecht ist, aber klar, für eine kleine Menge an Leute schon ganz gut läuft, wobei da das Audio gut übertragen wird, Video nicht mehr so klappt, je nachdem, wie viele es sind. Es gibt Mumble, was auch gerade viele Zusammenhänge nutzen. Da habe ich mich selber jetzt noch nicht so damit befasst. Und sonst habe ich Zoom. Das ist aber eben etwas größer, was aber größere Zusammenhänge auch gerade nutzen. Da muss man eben wissen, dass bestimmte personenbezogene Daten dann durchaus dann an Facebook oder so weitergeleitet werden. Aber es sind Tools, die relativ gut sind trotzdem. Also ich glaube, da gibt es mehrere Plattformen da draußen und da sollen sich die Leute auf jeden Fall schnell schlau machen. Sind auf jeden Fall, die Techniken sind auf jeden Fall immer die gleichen. Also wenn man ein Pad zum Beispiel nutzt oder eine Präsentationsdatei, die irgendwo zugänglich ist, dann kann man da Informationen jeweils sammeln. Es würden quasi alle Leute, die an der Konferenz teilnehmen, auf dieses Brett, auf diese Präsentation, dieses Pad schauen und dann kann man jeweils kollektiv Punkte sammeln, bewerten oder Sachen sichtbar machen aus der Diskussion. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, dass man so ein Bewusstsein dafür kriegt, und so eine Selbstsicherheit, dass man auch über Internet sich eigentlich sehr gut selbst organisieren kann.
Selbstsicherheit oder eben auch wieder Handlungsfähigkeit, weil wir wollen ja als Linke und emanzipatorische Strukturen sind wir jetzt ja auch ein Stück lahmgelegt wie die gesamte Gesellschaft, aber wir haben ja unsere Aufträge, unsere inneren Aufträge nach wie vor und wollen daran arbeiten und diese Transformation jetzt, wie machen wir das miteinander? Eben.
Ja, genau. Ich denke, jetzt ist auch wirklich der Moment, wo sich solche solidarischen Strukturen auch beweisen müssen. Also wir sollten das jetzt eigentlich als Challenge gerade ansehen, weil wer weiß, wie sich die Situation um uns herum weiterentwickeln wird. Also Norditalien zum Beispiel ist ja wirklich ein wichtiger Standort für so agrarindustrielle Produktion. Ich habe keine Ahnung, ob das aktuell wirklich in dem Umfang gerade alles funktioniert, ob dann noch immer Pasta produziert wird und Gemüse und Tomatensoßen und was weiß ich alles. Und dann so Standorte wie Südspanien und Frankreich, die sehr viel Obst und Gemüse für ganz Europa produzieren. Keine Ahnung, wie das gerade aktuell aussieht. Ne? Es kommen immer so beruhigende Worte von Agrarministern überall, die sagen, ja, die Versorgung ist gesichert, aber wer weiß, wie lange diese Krise andauert, ist überlagert. Aber im Hintergrund läuft noch immer eine Klimakrise. Und wenn wir so wie 2018 und in den letzten Jahren noch immer so krasse Hitzewellen kriegen durch diesen abschwächelnden Jetstream und dann zum Beispiel 6 verschiedene Standorte weltweit haben, die unter krassen Hitzewellen leiden, dann wird automatisch die Produktion an Lebensmitteln weltweit sehr stark zurückgehen. Und dann werden die Spannungen auf dem Weltmarkt viel größer werden und dann mal schauen, weil im Moment beobachten wir so eine Art Ende der Globalisierung, fast ein sehr starkes Zurückziehen auf nationalstaatliche Grenzen. Wer weiß, wie sich das dann schlussendlich verhalten wird. In der Regel ist es so, dass eher wohlhabende Nationen dann den Weltmarkt leer kaufen und die halt nicht so wohlhabend sind, dann nicht so viele Produkte dann kriegen. Deshalb denke ich, dass der Weltmarkt eher anfällig wird in der kommenden Zeit und solche Strukturen, die eben eine lokale Ernährungssouveränität fördern und aufbauen, dass die eigentlich jetzt zum Zuge kommen müssen, um mit den Menschen lokal in den Gemeinschaften quasi diese Produktionsautonomie weiter auszubauen. Ich glaube, das wäre jetzt der Challenge sozusagen für diese Post-Corona-Zeit dann auch.
Ja, das hört sich gut an. Ich bin insgesamt auf jeden Fall auch dafür, das zieht sich ja auch durch den Ansatz solidarische Landwirtschaft schon lang, Produktion vor Ort, auch aus Klimagründen, wegen der kurzen Wege, aber natürlich auch, weil es eine gewisse Resilienz bedeutet gegenüber Anfälligkeiten des Transports oder eben solcher Krisen. Umgekehrt glaube ich nicht, also ich bin jetzt kein Vertreter, wir machen alles nur noch ganz klein vor Ort, weil ich finde Handel im Prinzip auch gut, weil das nutzt letztendlich, wenn es fair und anständig gemacht wird, eben nicht, dass die mit viel Geld alles kaufen können und die anderen gehen leer aus, aber wenn wir da Formen finden, nutzt natürlich das auch vielen anderen Menschen. Aber das bleibt in der Tat spannend und jetzt hoffen wir erstmal, dass diese Corona-Krise sich irgendwie wieder in die richtige Ebene biegt und das dann irgendwann überwunden werden kann. Und du hast völlig recht. Momentan ist wahrscheinlich tatsächlich keine Nahrungsmittelknappheit zu erwarten, aber die Nahrungsmittel, die wir jetzt essen, die sind ja auch aus der letzten Saison und die von dieser Saison, wie weit da dann eben was zu ernten ist, das werden wir noch abwarten müssen.
Ja, sehe ich das auch.
Ich danke dir, Luciano, und wünsche dir einen schönen Abend.
Ja, dir auch.
Deutschland verfehlt seit über 25 Jahren die europäischen Grenzwerte für Nitrate im Boden. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Qualität der Böden und insbesondere auch die Trinkwasserversorgung. Obwohl dieser Zusammenhang und auch im Prinzip das, was zu tun ist, schon lange klar ist, hat die Agrarlobby bis jetzt in Deutschland verhindern können, was überall anders in Europa schon lange Wirklichkeit geworden ist. Eine den Grenzwerten angemessene Nitratverordnung zu verabschieden. Erst Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro täglich, die die EU-Kommission verhängen kann, haben jetzt Deutschland dazu gebracht, ebenfalls ein taugliches Nitratgesetz auf den Weg zu bringen. Die Bauernverbände und die üblichen Verdächtigen laufen dagegen Sturm, so weit, so normal. Besonders kritisch, ja, ich muss sagen, wirklich auch perfide, finde ich jedoch den Versuch einiger Teile von BauernvertreterInnen in den letzten Wochen mit der Corona-Krise noch einmal Stimmung zu machen, Ängste zu schüren und damit zu versuchen, die notwendigen Veränderungen aufzuhalten. Bei diesem Zusammenhang habe ich mich mit Maria Luisa unterhalten. Ich bin verbunden mit Maria Luisa, treue Hörerinnen von Logbuch Sulawi wissen. Es ist eine häufige und von mir geschätzte Interviewpartnerin zu Themen aus der solidarischen Landwirtschaft, aus der Umweltbewegung im Allgemeinen, aber natürlich auch zu den damit verbundenen gesellschaftlichen Themen. Erstmal hallo Maria Luisa.
Ja, hallo Volker.
Heute wollen wir uns über ein besonderes Thema unterhalten. Es gibt die Gülle- oder Düngemittelverordnung. Das ist ein Thema, das uns eigentlich schon sehr lange beschäftigt oder beschäftigen sollte. Ich habe nachgelesen in der Vorbereitung für diesen Beitrag, dass Deutschland seit 1991 die EU-Grenzwerte überschreitet und ewig, also dann über Jahrzehnte, nichts gemacht hat. Und daraufhin wurden jetzt Strafzahlungen angedroht, bis irgendwie 850.000 Euro pro Tag. Und das hat die Regierung dann doch dazu gebracht, eine Verordnung auf den Weg zu bringen. Und das wiederum passt den Bauern oder vielen davon, Bauern und Bäuerinnen, den Betrieben nicht. Hast du da schon Informationen dazu gehört?
Ja, also von oben angefangen, das ist natürlich ein Geflecht von verschiedenen Bereichen und Firmen. Angefangen vom Deutschen Bauernverband, von der Union, von der Chemieindustrie, einschließlich Saatgutherstellern und Landmaschinenherstellern und der Ernährungsindustrie. Da muss man wissen, dass die vorgenannten sozusagen die größten Lobbyisten oder die schlagkräftigsten Lobbyisten in Berlin und auch in Brüssel sind. Und das heißt, es geht von oben nach unten. Ich denke, dass da auch großer Druck auf Landwirte ausgeübt wird, weiter so zu verfahren wie bisher, insbesondere eben auch vom Bauernverband oder auf den Bauernverband. Weil der Bauernverband ist ja auch verflochten mit der Chemieindustrie, muss man wissen. Dessen Vertreter waren ja schon in Lohn und Brot bei der Chemieindustrie oder sind jetzt auch wieder in entsprechenden Firmen tätig.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, also auf den bin ich jetzt unmittelbar gar nicht gekommen. Wir kennen ja das andere schon relativ lange über Jahrzehnte, dass eben die bäuerliche Landwirtschaft, soweit sie sich nicht in Richtung Biolandwirtschaft oder moderne, naturverträglichere Anbaumethoden orientiert hat, in einem sehr traditionellen, wir wollen das so machen, wie wir das schon immer gemacht haben, verharrt und dass alles, was da an Neuerungen kommt und Neuerungen eben sehr häufig getrieben sind durch Umweltschutzaspekte, da erstmal auf Widerstand stößt. Aber dein Aspekt ist ja auch, dass es da um natürlich auch Absatz geht, wenn die Düngemittelindustrie eben nicht mehr so viel verkaufen kann, weil nicht mehr so viel gedüngt werden soll und darf, dann ist es eben auch ein wirtschaftliches Interesse. Und klar, da wird dann entsprechend Druck gemacht.
Ja, es ist halt so, in der Vergangenheit kann man nicht davon sprechen, dass die bäuerliche Landwirtschaft gefördert und unterstützt wurde, sondern eher die industrielle Landwirtschaft. Ja, das Credo war ja immer größer, größer. Wir produzieren ja nicht nur hier für uns, sondern wir müssen für den Weltmarkt produzieren. Und da heißt es ja immer, es gelten die Weltmarktpreise, die ja deutend niedriger sind als bei uns. Und aus dem Grunde wird eben mit großen Maschinen gearbeitet, also industriell gearbeitet und möglichst wenig Einsatz von Menschen, die auf den Höfen arbeiten, um eben diese niedrigen Preise zu bekommen. Und das bedeutet, diese Maschinisierung, die geht eben auch von diesen Düngungen aus und vor allen Dingen gehört dazu natürlich auch die Massentierhaltung in den großen Ställen, die viel zu viel Gülle produzieren, die auf zu wenig Land ausgebracht werden müsste, was aber dann letzten Endes dazu führt, dass diese Gülle sozusagen exportiert wird oder verteilt wird. Letzten Endes führen dann die wird dann der große Gülleanfall zusammen mit der Düngung dazu, dass zu viel auf die Felder aufgebracht wird, was dann von den Äckern gar nicht verwertet wird und letzten Endes ins Grundwasser geht. Und dann kommen wir wieder zum Anfang. Dieser hohe Nitrateintrag führt dazu, dass wir, also Deutschland, der Bürger, die Steuerzahler, 800.000 Euro pro Tag an die EU zahlen müssen.
Ich hatte auch jetzt in der Vorbereitung auf das Interview mich informiert, dass es vor allen Dingen auch um diese norddeutschen Fleischproduktionsbetriebe geht, dass in Anführungsstrichen die normale Landwirtschaft im übrigen Teil von Deutschland weniger Probleme damit hat, aber dass dann auch letztendlich ein Ansatz gewählt wurde, dass alle pauschal reduzieren müssen, wodurch es dann auch wieder die Betriebe trifft, die eben eigentlich gar nicht so furchtbar viel vielleicht über dem Grenzwert liegen. Hast du da nochmal genauere Informationen?
Ja, das ist aber immer so, wenn einer über die Stränge schlägt, dann sind letzten Endes alle davon betroffen. Also Dänemark hat ja eine Pestizidsteuer und das gibt Recherchen, die sagen, seit 2014, wo diese Pestizidsteuer eingeführt worden ist, wird schon verantwortlicher mit dem Einsatz umgegangen. Das heißt, der ist in der Folge auch gesunken. Von daher fände ich persönlich das auch eine bessere Lösung, diese Einbringung zu diesen Eintrag zu besteuern, weil nur was kostet und was den Verursacher etwas kostet, dann wird dazu führen, dass das weniger eingetragen wird. So ist es ja im Moment, dass sozusagen wir, die Bürgerinnen und Bürger, also die Allgemeinheit, die Kosten für die Reinigung des Grundwassers zahlen müssen. Es sind etwa in Deutschland nur knapp 20% der Böden sind so gut in Ordnung, dass sie den Schwellenwert an Nitrateintrag nicht übersteigen.
Ja, also dass es auf jeden Fall notwendig ist, das zu reduzieren, ich glaube, da besteht kein Zweifel, zumindest bei den Menschen, die ein bisschen noch an die Zukunft und an auch komplexere Ökosysteme mitdenken. Jetzt fand ich jetzt ganz aktuell noch negativ berührend, dass jetzt Teile des Bauernverbandes und insbesondere da auch eine neue Bauernbewegung, die sich da positioniert hat, Landschaft Verbindung heißt diese Bewegung, und es ist wohl eine Facebook und WhatsApp, also praktisch eine Social Media getriebene Kampagne, dass die jetzt gesagt haben, ja, okay, das mit der Düngemittelverordnung können wir es wahrscheinlich nicht mehr ganz so abbiegen, aber in Zeiten von Corona geht es ja nicht, das kann man jetzt nicht umsetzen, weil das gefährdet ja die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland, und wenn wir jetzt so eine Krise haben, wo die Versorgung letztendlich aufgrund der Krisenmomente unsicherer wird, können wir es auf gar keinen Fall machen. Also das fand ich jetzt einen relativ fiesen Schachzug, sozusagen da nochmal in so einer Ausnahmesituation Ängste zu bemühen, zu schüren, um etwas, was eben nicht gewollt ist, nochmal aufzuschieben. Hast du da noch Informationen dazu?
Ja, also dazu muss man eben auch wissen, wer der Bauer Willi ist und wie es zu dieser Gruppe Landschaftsverbindung kam. Also das ist, also so viel und soweit ich informiert bin, ging das von der Industrie aus oder von Kommunikationsinstituten, die sich solche Slogans ausdenken, solche Verbindungen. Und meiner Meinung nach ist das nicht, dass diese Landschaftsverbindung nicht dazu erfunden worden oder initiiert worden, dass da wirklich eine Verbindung geschaffen wird, sondern eher, dass da Keile zwischen Menschen und zwischen den Verbrauchern und den Erzeugern geschoben werden. Also meiner Meinung nach wurde sie eben allein zum Zweck, einen Keil in die öffentliche Debatte zu spalten und eine Schwächung der Position damit zu erreichen von den Menschen, die die Einhaltung von Verordnungen und Regeln möchten. und die auch zum Wohle aller eben diese eine Verschärfung dieser Verordnung wollen. Das Ganze ist ja nicht offen über den Bauernverband finanziert, sondern über andere Geldgeber. Also da stehen wohl Chemieindustrie und Landmaschinenindustrie und so weiter dahinter.
Gut, also das ist nochmal wichtig zu wissen. Wir hatten es ja in unserem Gespräch schon mal. Der Widerstand kommt jetzt da nicht nur aus dem konkreten landwirtschaftlichen Kreisen, sondern eben auch von der Düngemittelindustrie, der chemischen Industrie, gegebenenfalls auch der Landmaschinenindustrie. Und da werden dann mit Geldern und Menschen, die sowas können, halt Kampagnen hochgezogen. Das Ganze gibt es ja seit irgendwie Ende 2019, als es dann sozusagen enger und konkreter wurde. Ja, trotz eben dieser Drohung jetzt auch noch mit der Corona-Keule, hat ja der Bundesrat doch beschlossen, dass diese Düngemittelverordnung wie geplant in Kraft treten soll. Das heißt, das ist jetzt seit 2 Tagen erstmal vom Tisch.
Ja, also wie gesagt, das sind finanzielle Gründe, dass man sich jetzt entschlossen hat, dies umzusetzen. Es sind nicht Umweltschutzgründe oder klimaschutzpolitische Gründe.
Gut, das hätten wir jetzt Frau Klöckner auch nicht zugetraut.
Ja, Kampagnen zum Beispiel, wie du weißt, haben wir uns ja auch schon öfter über die Demo Wir haben satt diskutiert, die ja im Januar immer im Zusammenhang mit der Grünen Woche in Berlin stattfindet. Und nun hat eben auch sozusagen ein Werbebüro vor einiger Zeit diese Kampagne auf den Weg gebracht, Wir machen euch satt, ja. Und das ist unter demselben Hintergrund zu sehen, wie eben Landschaft, Verbindung. Also das wird nicht direkt vom Bauernverband auf den Weg gebracht, sondern das ist aus der Feder eines Werbebüros.
Also auf solche Sachen müssen wir natürlich irgendwie achten und zumindest auch die Öffentlichkeit oder diese Form von Gegenöffentlichkeit, die wir hier auch in den freien Radios präsentieren, darauf aufmerksam machen, dass es solche Verbindungen, solche Verknüpfungen oder auch solche Impulse, industriegesteuerten Impulse gibt. Ich danke dir mal sehr für deine Auskünfte. Hast du noch irgendwas ganz Aktuelles, was wir auf dem Schirm haben sollten oder unsere Hörerinnen, was demnächst in diesem Zusammenhang oder auch ein bisschen weiter gedacht ansteht?
Oh, also wie heißt es, sofort umsetzen, nicht lange überlegen. Da ist doch eine ganz gute Gelegenheit momentan, sich mit der solidarischen Landwirtschaft auseinanderzusetzen und vielleicht zu überlegen, ob man selbst nicht Teil einer solidarischen Landwirtschaft sein soll, die eben regional Bio-Lebensmittel erzeugt, wo man genau weiß, wer wie was produziert und man somit an gesundem Essen teilhaben kann. Auch im Hinblick auf Klimaschutz, kurze Transportwege, Schaffung von Arbeitsplätzen, wo auch Mitbestimmung möglich ist, also basisdemokratisch organisiert. Ja, dazu möchte ich ermuntern, weil das macht auch Spaß, sich selbst da einzubringen.
Dann danke ich dir, Marie-Louisa, und noch einen schönen Sonntag.
Ja, das wünsche ich dir auch, Volker.
Tschüss.
And seek the unknown, find out what confounds you. Turn off your phone, take a look around you. Please turn off your phone. Life in 2 dimensions puts blinders on your vision. Lift your eyes up from the screen. See what a 3rd dimension can mean. A slave of your own devices. Virtual crisis, break free from your pixelation, leave behind your alienation. Turn off your phone, take a look around you, and see what is shown, it just might astound you. Turn off your phone, take a look around you, turn off.
Yes, turn off your phone, soak in what's around you, and seek the unknown, find out what can found you. Turn off your phone, have a look around you. Lift your eyes up from your pad, see what a third dimension can add. And turn off your phone, take a look around you, get out of the zone, it just might astound you. Turn off your phone, take a look around you, please turn off your phone. Turn off your phone, soak in what's around you, and seek the unknown, find out what confounds you. Turn off your phone, take a look around you. Turn off your phone, please turn off your phone. Oh, please, turn off your phone. Please turn off your phone. Oh, come on. Please turn off your phone. Please turn off your phone.
Nach so viel Corona machen wir jetzt noch ein bisschen in heile Welt. Und was passt besser zur heile Welt als eine Landschaft mit Schafen und Schäfer und Schäferin? Gut, ganz so klischeehaft wird es in diesem Beitrag nicht, aber immerhin, es geht um Natur, um den Versuch, Lebewesen in einer artgerechten Weise in vergleichsweise natürlicher Umgebung zu halten und wie das auch ein Beruf sein kann. Marie von Radio Z aus Nürnberg hat die Schäferin Lina besucht und mit ihr über ihren Alltag und ihre Arbeit gesprochen.
Ja, Lina, du bist Schäferin, bald Tierwirtschaftsmeisterin. Das bedeutet also ein Schäfermeister. Also ist es ja ein Beruf, der gar nicht so alltäglich ist. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Schäferin zu werden?
Ja, über einen zweiten Weg. Also ich bin eigentlich gelernte Altenpflegerin und wollte das nicht mehr und habe dann mit 29 ein Praktikum gemacht in der Schäferei in Baden-Württemberg. Und es hat mir so gut gefallen und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht und habe die Lehre mit 30 angefangen. Und ja, das ist das, was mir Spaß macht, was ich gerne mache.
Hier auf deiner Schäferei, wie viele Schafe habt ihr denn und wie sieht denn so ein Tag aus von dir? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben 470 Mutterschafe. Zurzeit sind wir im Stall mit den Schafen, also die bekommen halt gerade ihre Lämmer. Der Tagesablauf ändert sich immer je nach Jahreszeit. Also im Moment ist halt viel Füttern und Tiere versorgen und sich um die Geburten kümmern, um die Lämmer kümmern. Und dann geht es im April raus auf die Wiesen. Im Mai fängt die Moorbeweidung an, also wir betreiben Landschaftspflege im Moor und dann bin ich halt mit meinen Schafen von Mai bis Oktober im Moor unterwegs. Das heißt, dass ich so 8 Stunden jeden Tag im Moor mit meinen Schafen unterwegs bin. Genau, und mit denen halt dort rumlaufe, dass die fressen können.
Also es gibt ja verschiedene Arten. Ihr habt welche zur Landschaftsbeweidung.
Genau.
Und ja, was ist denn da so der Unterschied?
Genau, also es gibt einmal Landschafe und es gibt Fleischschafe und Milchschafe. Also wir haben halt eine extensive Rasse, die jetzt nicht so eine hohe Fleischigkeit aufweist, die einfach perfekt für die Moorbeweidung geeignet ist. Es ist ein relativ kleines Schaf, was sehr gut mit dem Futterangebot im Moor zurechtkommt, mit der Nässe gut zurechtkommt.
Du bist angestellt bei einer Stiftung. Ihr macht ja auch Biolandbau. Wie funktioniert das eigentlich heute noch? Würde das funktionieren, wenn man das jetzt selbstständig machen würde als Schäfer?
Ja, eher schlecht auf jeden Fall. Also es geht schon auf jeden Fall, aber da muss man, wenn dann einen gut funktionierenden Betrieb übernehmen, der auch genug Flächen hat, über die man sich tragen kann, über die Subventionen, werden subventioniert von EU-Geldern. Und noch sind wir nicht im Bio, also das dauert noch bis nächstes Jahr. Also man braucht 2 Jahre, um ins Bio überzugehen. und bekommt dann einfach auch ein bisschen mehr Geld fürs Bio.
Warum sagst du denn, es ist wichtig, gerade die Tiere so zu halten?
Weil ich denke, dass es von den Nutztieren her gesehen eine der artgerechtesten Haltungsformen ist, die es gibt. Die Tiere sind einfach ganz viel draußen. Die haben ganz viel Platz, die können ihren Rhythmus leben, die sind nicht wirklich lange im Stall und wenn, dann ist der Stall auch sehr hell und sehr geräumig. Und deswegen kann ich die Haltung unter den Nutztierhaltungsformen eigentlich am besten vertreten.
Vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was über deine Schafrassen erzählen.
Genau, also wir haben die Diepholzer Moorschnucke und das ist eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Also es gibt noch ungefähr 3.000 bis 4.000 Tiere deutschlandweit, also größer ist der Bestand gar nicht. Es ist wie eine sehr alte Rasse. Es ist ein kleines Schaf. Das Schaf ist rein weiß. Das hat ein sehr, sehr langes Wollkleid. Das ist halt hier an den norddeutschen Raum perfekt angepasst. Genau, es ist ein kleines Schaf, was immer ein bisschen nervös ist.
Ja, und jetzt nochmal zu deiner Ausbildung oder besser gesagt jetzt zu deiner Meisterprüfung. Es gibt ja wirklich nicht mehr viele. Du musst bis nach Bayern fahren, um da deine Prüfung zu machen, um in die Schule zu gehen. Ist das ein aussterbender Beruf?
Ja, voll. Also es ist ein super aussterbender Beruf. Also allein für die Ausbildung werden bundesweit jährlich 20 bis 25 Schäfer nur fertig. Also in der Meisterausbildung sind wir mit 12 Leuten. Es ist ein total aussterbender Beruf. Also er ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also viel Arbeit, wenig Geld, wenig Freizeit. Und wir werden einfach immer weniger, weil unsere Bedingungen auch immer schwerer werden.
Was könnte man dagegen tun?
Den Beruf ein bisschen attraktiver machen, was natürlich auch an finanziellen Mitteln hängt. Also sprich, also eine bessere Ausbildungsvergütung oder auch eine bessere Erlöse für die Schäfer, dass sie einfach besser zurechtkommen. Und dass wir halt auch mehr Flächen zur Verfügung gestellt bekommen. Also mittlerweile ist halt so, dass viele Flächen angebaut werden, also gerade auch im Ackerbau für die Biogasanlagen, dass viele Bauern einen auch nicht mehr auf die Flächen lassen und vieles einfach zugebaut wird über den urbanen Raum. Genau, also wir bräuchten eigentlich einfach mehr Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird.
Jetzt hast du gerade 450 Lämmchen ungefähr. Was passiert denn mit diesen ganzen Schafen?
Ja, der Großteil wird verkauft. Also wir behalten halt 80 weiblichen Lämmer für unsere Nachzucht, die wir jedes Jahr brauchen. Und die Jungs gehen zum Schlachter. Genau, das ist einfach das Schicksal der Nutztiere. Aber ich denke, wenn die Tiere ein gutes Leben haben, ein qualitativ gutes Leben, dann kann ich das für mich verantworten.
Manche von deinen Lämmchen, die müssen mit der Flasche großgezogen werden. Warum ist es denn so?
Ja, weil die Mamas teilweise zu wenig Milch haben oder weil auch hin und wieder mein Schaf stirbt. Und dann müssen wir halt so ein bisschen zufüttern. Und das ist der Grund, weswegen wir Flaschenlämmer haben.
Und hängt man dann da nicht ein bisschen noch dran im Herz? So? Kann man die dann einfach zum Schlachter geben?
Nee, kann man eigentlich fast gar nicht. Aber man kann halt auch nicht immer alle Tiere behalten. Und wir versuchen sie dann irgendwie schon an privat weiterzugeben. Also das ist natürlich immer schön, wenn man doch eine andere Bindung hat zu den Flaschenlämmern.
Das heißt, die dürfen dann trotzdem auch groß werden?
Ja.
Wie ist das denn mit Leuten, die jetzt total Lust haben, Schäfer zu werden?
Ich denke, man sollte erstmal ein Praktikum machen, um ein bisschen Einblick in die Arbeit zu kriegen, um zu schauen, ob einem das überhaupt liegt. Und wenn man dafür brennt, dann sucht man sich einen guten Lehrbetrieb und dann wird man Schäfer.
Das war Logbuch Solawi im April 2020. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einige Informationen mitnehmen können. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam diesmal wieder vom Free Music Archive, also einem Archiv, wo ihr freie Musik, auf jeden Fall auch GEMA-freie Musik runterladen könnt, was für Podcasts wichtig ist. Und dieses Mal waren die Songs von Kathleen Martin. Und nur noch eine Abschlussbemerkung. Wir leben aktuell in einer Ausnahmesituation, sind mit Umständen und Verhältnissen konfrontiert, die wir alle noch nie in dieser Form erlebt haben und uns wohl auch nicht vorstellen konnten. Umso wichtiger ist, auch aus libertärer Sicht, den Überblick und die eigene Ausrichtung nicht zu verlieren. Es besteht die große Gefahr, dass wir in der medial immer weiter aufgeheizten Panik nicht mehr klar denken können und nicht mehr wahrnehmen, wo Gefahren und Schwierigkeiten ihren Ursprung haben und dass es in einer ungerechten kapitalistischen Welt vielfältige Drohungen für das Individuum und das Kollektiv gibt, die auch weit jenseits eines ungewöhnlichen Erregers liegen können. Lasst euch daher nicht passivieren, arbeitet so gut ihr es unter den bestehenden Bedingungen und Vorschriften könnt an einem besseren Leben für alle. Und es bleibt auch zu Corona-Zeiten der Slogan, eine bessere Welt ist möglich und niemand anders als wir kann sie in die Wirklichkeit bringen. Und auch wenn die gegenwärtige Lage ziemlich bedrohlich und trüb aussieht, lasst euch den Spaß am Leben, am Kämpfen, am Gestalten nicht verderben. Und in diesem Sinne ist auch das abschließende Lied gemeint.
Die Kinder auf der Straße spielen heute allein, die Eltern auf der Gasse dürfen da nicht mehr sein. Mauern um Europa sind fest und fein gebaut. Da hat sich etwas Großes zusammengebraucht. Oh Magdalena, wir bleiben besser zu Hause, denn nach etwas Besseres sieht es heute nicht mehr aus. Oh Magdalena, komm, wir bleiben heute drin, denn nach etwas Schöneres steht mir nicht mehr der Sinn. Die Mauern um Europa sind fest und fein gebaut, da hat sich etwas Großes zusammengebraucht. Etwas Großes zusammengebraut. Die Kinder in den Parken bleiben heute allein. Die Alten in den Gassen müssen jetzt alle heim. Oh, Magdalena! Und alle, die uns nicht passen, die schicken wir alle raus. Was Großes zusammengebraucht.